Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute aus Gottes Wort hören auf Esra Kapitel 9, das ganze Kapitel. Esra Kapitel 9, Abvers 1. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir, mir ist Esra hier, der Autor dieses Buches, und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pherisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Und alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten, wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte. Und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Und ich sprach: Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Seit den Tagen unserer Väter bis zu diesem Tag sind wir in großer Schuld. Und um unserer Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der heidnischen Länder übergeben worden. Dem Schwert der Gefangenschaft, dem Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltpflock gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir. Doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen, sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass sie uns ein Aufleben schenkten, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer wiederherzustellen, und dass sie uns eine Schutzmauer gaben in Juda und in Jerusalem. Und nun, unser Gott, was sollen wir sagen nach alledem? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du uns durch deine Knechte, die Propheten, befohlen hast, indem du sprachst: Das Land, in das ihr kommt, um es einzunehmen, ist ein unreines Land, wegen der Unreinheit der Völker des Landes, wegen ihrer Gräuel und ihrer Verunreinigung, womit sie es von einem Ende bis zum anderen erfüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne zur Frau nehmen. Und ihr sollt ewiglich nicht ihren Frieden und ihr Wohlergehen suchen, damit ihr erstarkt und das Gut des Landes esst und es auf eure Kinder vererbt auf ewige Zeiten. Und nach alledem, was über uns gekommen ist, wegen unserer bösen Taten und unserer großen Schuld, und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienten, und hast uns so viele Entkommene geschenkt. Sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Gräuelvölkern verschwägern? Würdest du nicht über uns zürnen bis zu unserer Vertilgung, sodass uns kein Überrest und keine Entkommenen mehr blieben? O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir haben eben ein Versprechen Gottes gehört in diesem Gottesdienst. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, vielleicht hast du dich gefragt, warum hören wir eigentlich dieses Versprechen? Warum wird dieser Vers zitiert? Ja, erst hören wir so einen Abschnitt aus der Bibel, der uns sagt, was wir eigentlich zu tun haben heute aus Matthäus 22. Dann ein Gebet, was sagt, dass wir das nicht so getan haben, wie wir es hätten tun sollen. Und dann dieser Vers, dieses Versprechen Gottes an dich. Hat der Pastor irgendwie Spaß dran, dass wir uns schlecht fühlen? Deswegen machen wir das? Oder ist es vielleicht so ein Ding, was man als Christ halt so macht und deswegen machen wir es auch? Ich kann euch beruhigen, ich habe keinen Spaß daran, dass ihr euch schlecht fühlt und ich bin auch kein Freund davon, Dinge einfach nur so zu machen, weil man sie immer schon so gemacht hat. Denn es geht dabei um etwas sehr Wichtiges. Es geht darum, dass wir uns immer wieder daran erinnern, mit Gott befreundet zu sein, das ist nicht selbstverständlich. Und ihm regelmäßig zu bekennen, dass es nicht selbstverständlich ist, mit ihm befreundet zu sein, das ist sehr wichtig. Deswegen haben wir zu Anfang des Gottesdienstes einen Abschnitt aus der Bibel gelesen, der uns Gottes Maßstab zeigt. Und wir haben ihm ehrlich unsere Sünden bekannt. Wie weit weg wir mit unserem eigenen Leben davon sind, diesem Maßstab zu entsprechen. Und dann hören wir von ihm, dass er denen, die ihm die Sünden bekennen, dass er denen gerne vergibt, weil er treu ist und weil er gerecht ist. Es ist eines deiner wichtigsten Gebete. Herr, sei mir Sünder gnädig. Vielleicht ist es sogar das Wichtigste deiner Gebete. Und deswegen taucht dieses Gebet auch auf in dem Gebet, was uns Jesus beigebracht hat. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir wurden daran erinnert, wenn es auf dich ankäme, auf deinen Charakter, auf deine Lebensführung, auf deine Leistung, dann hättest du kein Recht, heute Morgen hier zu sein. Dann hätte keiner von uns das Recht, heute Morgen hier zu sein. Also vielleicht schon in diesem Raum, aber mit Gott befreundet zu sein, dazu hat keiner von sich aus das Recht. Dazu sind wir alle zu schlecht. Und dieser Vers aus 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, der erinnert uns immer wieder daran, dass wir trotzdem kommen dürfen, weil Gott gerne Sünden vergibt, und zwar jedem, der sie ihm bekennt. Aber die Frage ist, wie sieht eigentlich so ein Sündenbekenntnis aus? Ja, immerhin sind wir als Christen ja dazu aufgerufen, Gott jeden Tag unsere Sünden zu bekennen, nicht nur sonntags im Gottesdienst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns diese Frage stellen, wie sieht ein Sündenbekenntnis eigentlich aus? Und genau das zeigt uns Gottes Wort heute Morgen hier in Esra Kapitel 9. Denn dieses Kapitel ist zu einem großen Teil ein Sündenbekenntnis von diesem Esra. Ja, wer war dieser Esra? Er war ein jüdischer Priester, der in Babylon gelebt hat, also im heutigen Irak. Seine Familie war vor Jahrzehnten dorthin verschleppt worden. Aber dann war eine Gruppe von Juden zurück von Babylon nach Jerusalem gezogen. Gott hatte dafür gesorgt, die hatten den Tempel wieder aufgebaut und sie hatten sich dort eingerichtet. Und es war zu diesem Zeitpunkt, als Esra hier schreibt, bereits 80 Jahre her. Also die waren seit 80 Jahren wieder da. Esra gehörte aber zu einer Familie, die erstmal da geblieben ist in Babylon. Und jetzt hört er dort in Babylon, dass es der Gruppe in Jerusalem schlecht geht. Dass es dort irgendwie nicht so richtig läuft. Also geht er zum König, aus irgendeinem Grund hatte er einen guten Draht zum persischen König, und darf dann als Sondergesandter nach Jerusalem gehen, um dort die Missstände zu beheben. Und er hat Geld dabei, richtig viel Geld, und er hat vom König den Auftrag bekommen, dort politische Reformen durchzuführen. Er kommt dort an, das lesen wir ausführlich in den beiden Kapiteln vorher, und er ordnet dort tatsächlich Dinge, sodass das Zusammenleben wieder so läuft, wie Gott sich das vorstellt. Aber dann kommt das große Aber. Ja, Vers 1 hier. Esra hat alles gemacht, was er sollte. Da kommen die Obersten, also die Verantwortlichen, zu ihm und sie sagen zu ihm, es gibt eine große Sünde, die hier unter den Leuten in Jerusalem um sich gegriffen hat. Viele Menschen haben ihre Kinder, vor allem ihre Söhne, mit Partnern, in den meisten Fällen mit Frauen verheiratet, die nicht aus dem Volk Israel sind. Ich kann mir gut vorstellen, vielleicht denkst du dir jetzt, naja, was ist denn daran so schlimm? Die Frage nach dem, warum das so schlimm ist, die schauen wir uns gleich an. Als erstes wird hier deutlich, offensichtlich ist es schlimm. Und das wird deutlich an der Reaktion von Esra auf diese Nachricht. Ja, es ist völlige Bestürzung. Vers 3. Er zerreißt seine Kleidung, er rauft sich die Haare, er setzt sich hin und er macht erstmal gar nichts bis zum Abend. Ich glaube, das Wort Schockstarre trifft es ganz gut. Bis zum Abend sitzt er so da und dann fängt er an zu beten. Und das Gebet, was er betet, lesen wir hier ab Vers 6. Es ist ein Gebet, in dem Esra jetzt die Sünde des Volkes bekennt. Und anhand dieses Gebets von Esra wollen wir heute Morgen lernen, was macht ein echtes Sündenbekenntnis aus? Das ist unser Thema für heute Morgen, was ein echtes Sündenbekenntnis ausmacht. Und wir wollen heute drei Dinge lernen, die zu so einem echten Sündenbekenntnis dazugehören. Erstens, ein echtes Sündenbekenntnis bereut echte Sünde. Zweitens, ein echtes Sündenbekenntnis zeigt echte Betroffenheit. Und drittens, ein echtes Sündenbekenntnis benötigt echte Bezahlung. Wir Menschen sind alle moralische Wesen. Was meine ich damit? Moralisches Wesen, das bedeutet, dass man in den Kategorien von richtig und falsch denkt. Ja, jeder Mensch, egal wo er herkommt, egal welches Geschlecht er hat, egal wie alt er ist, der denkt, es gibt Verhaltensweisen, die sind richtig und es gibt welche, die sind falsch. Ja, das wird allein dadurch deutlich, dass jeder Mensch auf dieser Welt das Verhalten anderer Menschen beurteilt. Jeder Mensch verurteilt auch andere Menschen oder entschuldigt sich bei anderen Menschen. Klar, was jetzt tatsächlich richtig und was falsch ist, darüber sind sich die Menschen sehr uneinig. Aber dass es grundsätzlich so etwas gibt wie richtig und falsch, das sieht jeder Mensch so. Es gibt heutzutage Stimmen, die leugnen das in der Theorie und die sagen, alles ist relativ. Alles ist erlaubt. Aber in der Praxis zeigt sich, dass das kein Mensch durchzieht. Im praktischen Leben hat jeder Mensch diese Überzeugung, es gibt richtig, es gibt falsch. Du bist als Mensch also ein moralisches Wesen. Und die Bibel bezeichnet das, was falsch ist, als Sünde. Und dieser Begriff der Sünde, der hat sich ja bis heute in unserer Kultur gehalten. Auch wenn unsere Kultur immer weniger christlich geprägt ist, das Wort Sünde hört man doch immer noch mal an der einen oder anderen Stelle. Zum Beispiel gibt es heute Klimasünde. Oder es gibt die Sünde, zu viel Schokolade zu essen. Oder man spricht davon, dass etwas sündhaft teuer ist. Das Problem ist nur, nach welchen Maßstäben entscheiden wir eigentlich, ob etwas jetzt falsch ist, also Sünde ist oder nicht? Dass Dinge richtig oder falsch sind, das wissen wir alle, aber was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch? Was ist moralisch gut und was ist Sünde? Das ist alles andere als klar in unserer Kultur heute. Unser Gewissen kann uns da sicherlich helfen. Wir haben alle so einen innerlichen Kompass, der uns da Wegweisung gibt, aber schlussendlich brauchen wir Gottes Maßstäbe, Gottes Gebote. Ja, wenn Gott uns geschaffen hat, wenn er uns das Bewusstsein für richtig und falsch gegeben hat, dann ist er selbst auch der Maßstab dafür, was richtig und was falsch ist. Denn man muss ja die Frage stellen, ist sowas wie Klimasünde wirklich Sünde? Oder ist Schokoladeessen Sünde? Und wenn ja, ab wie viel Gramm? Wer legt es fest? Wo haben wir einen Maßstab? Esra zeigt uns hier, dass seine Bestürzung nicht einfach daherkommt, dass er diese Nachricht hört und jetzt denkt, wow, das ist falsch. Sondern seine Bestürzung kommt, weil Gott ihm gesagt hat, das, was hier passiert ist, das ist wirklich falsch, das ist wirklich Sünde. Und es zeigt uns, wenn wir Sünde bekennen, dann ist es zunächst wichtig, dass es wirklich Sünde ist. Mein erster Punkt, ein echtes Sündenbekenntnis bereut echte Sünde. Wie gesagt, Esra weiß, dass das hier mit diesen gemischten Ehen falsch ist, weil Gott es ihm gesagt hat. Die Frage ist nur, wo und wann hat Gott ihm das gesagt? Und die Antwort auf diese Frage, die gibt er selbst mitten in seinem Gebet, Vers 10. Dort sagt er, und nun, unser Gott, was sollen wir sagen nach alledem? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du uns durch deine Knechte, die Propheten, befohlen hast. Indem du sprachst, das Land, in das ihr kommt, um es einzunehmen, ist ein unreines Land, wegen der Unreinheit der Völker des Landes, wegen ihrer Gräuel und ihrer Verunreinigung, womit sie es von einem Ende bis zum anderen erfüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne zur Frau nehmen. Was Esra hier bekennt, ist eine Zusammenstellung aus mehreren Geboten, die wir in den 5 Büchern Mose finden. In anderen Worten, Gott hat in seinem Gesetz, in den 5 Büchern Mose, gesagt, dass das falsch ist. Esra hat es nicht einfach gefühlt. Es waren auch nicht seine Vorurteile. Es waren auch nicht irgendwelche menschengemachten Regeln, die hier gebrochen wurden. Es war gegen das, was Gott gesagt hat. Echte Sünde. Aber warum eigentlich? Was ist der Sinn hinter diesem Gebot? Ja, damals war es so, dass die Eltern in der Regel verantwortlich waren für den Ehepartner der Kinder. Und viele von den Eltern haben damals eben Ehepartner für ihre Kinder gesucht aus den umliegenden Völkern. Und was die ganze Sache noch zusätzlich brisanter gemacht hat, Vers 2 am Ende, und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. In anderen Worten, die Leiter, also die Vorbilder aus dem Volk, die haben damit angefangen. Also der Sohn von einem der Ältesten zum Beispiel hatte dann plötzlich eine Freundin, die war Ammoniterin. Und das war dann die erste von diesen Hochzeiten. Und viele andere haben sich gesagt, naja, wenn die Obersten das dürfen, wenn die Ältesten das dürfen, dann dürfen wir das auch. Und wenn wir das heute so mit unseren Augen im 21. Jahrhundert lesen, dann denkt man sich vielleicht als erstes, Mann, waren die damals rassistisch. Was ist denn daran das Problem? Soll doch so ein Israelit eine Ammoniterin heiraten? So what? Ein Glück, dass wir heute in aufgeklärteren Zeiten leben. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann werden wir feststellen, es geht hier nicht um Rassismus oder um Fremdenfeindlichkeit. Es geht hier um was anderes. Es geht um das Thema, um das es im gesamten Buch Esra schwerpunktmäßig geht. Es geht um Anbetung. Es geht um die Frage, wem gehört dein Herz? Gott befreit das Volk aus der Gefangenschaft in Babylon und führt sie zurück nach Jerusalem. Warum eigentlich? Damit sie ihn anbeten. Gott hilft ihnen gegen die ganzen Widerstände von außen. Wozu? Damit sie ihn weiter anbeten können. Gott unterstützt sie darin, dass sie den Tempel wieder aufbauen, ohne die Beteiligung der anderen Völker. Wozu? Damit sie ihn anbeten und nicht die Götter der anderen Völker. Und deswegen ist die Begründung auch nicht, das mit den Hochzeiten ist falsch, weil die Ehepartner eine andere Hautfarbe haben. Oder weil sie eine andere Sprache sprechen. Oder weil sie anderes Essen kochen. Nein, das Problem ist, dass diese Ehen etwas Tieferes zum Ausdruck bringen. Vers 1. Die Israeliten haben sich nicht abgesondert gehalten bezüglich der Gräuel der anderen Völker. Vers 2. Der heilige Same hat sich mit den Völkern der Länder vermischt. Es geht nicht um Reinrassigkeit. Es geht um Anbetung und Heiligkeit. Es ist keine Frage der Volkszugehörigkeit, es ist vor allem eine Frage des Gottesdienstes. Aber warum ist das so entscheidend? Weil die Ehepartner aus den anderen Völkern ihre Götter und ihre Weltanschauungen mitgebracht haben. Die Kinder sind dann aufgewachsen und vielleicht war es so, morgens gab es ein Opfer für Chemosh oder für Baal oder für Moloch oder für wen auch immer mit Mama. Und abends gab es dann die Geschichte aus der Kinderbibel mit Papa. Und jetzt könnte man sagen, ist doch richtig gut, oder? Ja, die Kinder haben auf jeden Fall einen weiten Horizont. Die wachsen tolerant auf, multikulturell geprägt, auf keinen Fall engstirnig und schon gar nicht fundamentalistisch. Und das Ding ist, in all den umliegenden Völkern wäre das auch überhaupt kein Problem gewesen. Götter in ihren eigenen Götterhimmel zu integrieren. Damit hatten die umliegenden Völker kein Problem. Aber der einzig wahre Gott der Bibel, der Gott des Himmels und der Erde, der hat damit ein Problem. Und zwar ein richtiges. Es ist kein Zufall, dass das erste Gebot dieses Gottes lautet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mit der Begründung, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Der wahre Gott der Bibel ist vieles, aber er ist nicht tolerant. Er duldet niemanden neben sich. Und diese ungeteilte Anbetung des Volkes Gottes, die war es, die so gefährdet war durch den neuen Heiratstrend in Jerusalem. Und deswegen sitzt Esra jetzt da mit zerrissenen Klamotten, mit ein paar weniger Haaren auf dem Kopf und er ist erstmal komplett stumm. Und die Bibel zeigt dieses Problem immer wieder, dieses Problem der gemischten Ehen. Ja, schon Abraham hat großen Wert darauf gelegt, dass sein Sohn Isaak keine Frau nimmt aus den Völkern der Kanaaniter, sondern hat seinen Knecht tausende von Kilometern weggeschickt, um für Isaak eine Frau zu suchen. Jahrhunderte später, das Volk Israel ist kurz vor dem verheißenen Land. Und dann gibt es da diesen moabitischen König und der gerät in Panik und fragt sich, was soll ich machen, um dieses Volk aufzuhalten? Und dann bestellt er einen Zauberer namens Bileam und der soll das Volk Israel verfluchen. Aber Gott verhindert das und er muss es segnen. Aber bevor Bileam wieder abzieht, gibt er dem König der Moabiter einen Tipp. Er sagt, veranstalte doch eine große Feier und hol die jungen Leute der Israeliten und die jungen Leute der Moabiter zusammen und feiert einfach zusammen und dann werden sich schon Beziehungen ergeben. Und damit wirst du ihnen das Rückgrat brechen können. Es hat dem Volk Israel zwar nicht das Rückgrat gebrochen, aber es hat einige Leute das Leben gekostet damals. Und wir haben das eben gelesen in 1. Könige 11. Salomo hat hunderte von jungen Frauen geheiratet und viele von ihnen aus anderen Völkern. Und es waren diese Frauen, die ihn am Ende seines Lebens zu den Götzen geholt haben. Es ist nicht überraschend. Denn die Ehe ist die engste Beziehung, die zwei Menschen miteinander eingehen können. Und sie ist damit ein Bild für die wichtigste Beziehung, die ein Mensch eingehen kann, nämlich die Beziehung zu Gott. Und das ist auch der Grund, warum die Bibel oft für Götzendienst das Bild des Ehebruchs verwendet. Ja, wenn wir andere Götter anbeten, dann brechen wir sozusagen unsere Ehe mit Gott, unsere Bundesbeziehung, die wir zu Gott haben. Und Esra versteht das Problem. Und deswegen reagiert er so, wie er reagiert. Ja, wenn Sünde in deinem Leben da ist, dann gibt es zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, du bekennst deine Sünde nicht. Entweder, weil du sie gar nicht als Sünde erkennst oder weil du nicht bereit bist, dich vor Gott zu demütigen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Gefahr, dass du falsche Sünde bekennst. Zum Beispiel, weil die Kultur dir das sagt, das ist falsch. Wo Menschen sehr moralisch werden für etwas, das die Bibel an keiner Stelle, auch nur im Entferntesten, anspricht. Aber auch in der Gemeinde kann es passieren, dass Dinge, die die Bibel für unproblematisch hält, zu Sünde erklärt werden. Ja, wir können den Fehler machen, Dinge für richtig zu erklären, die falsch sind. Aber wir können auch den Fehler machen, Dinge für falsch zu erklären, die die Bibel richtig nennt oder zumindest für unproblematisch hält. Und deswegen muss die erste Frage immer sein, was sagt Gott dazu? Gibt es Gebote oder zumindest Prinzipien in Gottes Wort, die zu dieser Situation sprechen? Das ist nicht immer ganz einfach. Zum Beispiel zu deinem Umgang mit deinem Smartphone. Gibt es in der Bibel kein konkretes Gebot. Ganz einfach deswegen, weil es damals auch keine Smartphones gab. Aber es gibt Prinzipien. Und diese Prinzipien zu finden und anzuwenden, das ist nicht immer leicht. Ich will gar nicht so tun, als ob es leicht wäre, aber es gibt andere Dinge, die sind sehr klar. Und wenn Gottes Wort dir etwas sagt und du feststellst, dass du falsch gehandelt hast, dass du nicht so gelebt hast, dann warte nicht. Sondern dann bekenne ihm deine Sünde. Heute. Er hat dir seine Gebote unter anderem deshalb gegeben, damit du nicht vermuten musst oder irgendwie im Dunkeln tappen musst, was jetzt richtig und was falsch ist. Sondern damit du es nachlesen kannst in seinem Wort. Und damit du Sünde wirklich Sünde nennen kannst und echte Sünde von vermeintlicher Sünde unterscheiden kannst. Esra hier hat echte Sünde gesehen und er hat echte Sünde bekannt. Aber nicht nur das, wir haben gesehen, er war dabei sehr emotional. Er zerreißt seine Kleidung, er rauft sich die Haare, er sagt bis zum Abend kein Wort und dann fällt er auf die Knie und betet. Und es zeigt uns, zweitens, ein echtes Sündenbekenntnis kommt wirklich von Herzen. Mein zweiter Punkt, ein echtes Sündenbekenntnis zeigt echte Betroffenheit. Warum ist echte Betroffenheit für ein echtes Sündenbekenntnis wichtig? Weil es eben auch falsche Sündenbekenntnisse gibt. Die eine Gefahr ist, dass du ein Sündenbekenntnis einfach nur als Routine verstehst. Ja, zum Beispiel hier im Gottesdienst, Gott will das, also mache ich es halt. Aber innerlich bleibe ich völlig kalt. Eigentlich ist mir meine Sünde egal. Ja, ich sage sie Gott, natürlich, dann nimmt er sie mir ja auch weg. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann ist Gott eher sowas wie mein Dienstleister. Ja, ich habe halt einen Steuerberater für meine Steuererklärung. Ich habe halt einen Anlageberater für meine Geldanlage. Ich habe einen Installateur für meine Heizungswartung. Und dann habe ich noch einen Sündenvergeber. Und der ist halt Gott. Ja, wie Friedrich der Große mal gesagt hat, Gott wird schon vergeben. Das ist ja schließlich sein Beruf. Ja, vielleicht würdest du das nie so sagen wie Friedrich der Große, aber vielleicht ist da eine Routine in deinem Leben, eine innere Kälte, die genau diese Einstellung zum Ausdruck bringt. Innere Kälte ist aber nicht die einzige Gefahr für ein falsches Sündenbekenntnis. Eine andere Gefahr ist Selbstmitleid. Ja, jemand, der sich im Selbstmitleid suhlt, der ist sehr emotional. Vielleicht vergießt er auch Tränen über das, was er getan hat. Aber warum? Nicht, weil es ihm wegen Gott leid tut, sondern weil er sich selbst leid tut. Vielleicht, weil er vor sich selbst als Verlierer dasteht. Ich habe den Kampf gegen die Sünde schon wieder verloren. Oder weil die Sünde eben schlimme Konsequenzen in seinem Leben hat. Ein echtes Sündenbekenntnis kommt aus einer echten Betroffenheit Gott gegenüber. Stell dir mal vor, du gehst in das Amtsgericht deiner Stadt oder deiner Gegend, um mal so zu schauen, was da so läuft an Prozessen. Und dort wird gerade ein Fall verhandelt von zwei jungen Männern, die sind beide um die 20. Und die haben beide zusammen die Fenster eines Hauses mit einem Stein eingeworfen. Ja, das Haus ist etwas heruntergekommen, steht am Stadtrand, es gehört einem älteren Mann, der nicht besonders wohlhabend aussieht. Du kommst in diesen Prozesssaal rein, du bekommst das so ein bisschen mit. Was würdest du denken? Ich vermute, du würdest sowas denken wie, boah, das ist eine ziemlich asoziale Aktion, das geht nicht. Auf der anderen Seite, war eine dumme Sache. Junge Leute machen manchmal dumme Sachen, und jetzt kriegen sie ihre Strafe und dann ist auch gut. Aber bei all den schlimmen Verbrechen, die jeden Tag so passieren, das hier ist ja eher eine Kleinigkeit. Kurz gesagt, du würdest es mitbekommen und vermutlich werden deine Emotionen eher so ausgeglichen. Aber jetzt stell dir vor, in diesem Prozess gibt es jetzt plötzlich neue Informationen. Du erfährst, dass vor ungefähr 10 Jahren dieser ältere Mann, dem das Haus gehört, die beiden Täter aus einem Kinderheim geholt hat. Sie waren beide Vollwaisen. Er hat sie versorgt, er hat sie durch die Schule begleitet, er hat ihnen zu einer Ausbildung verholfen, er hat das letzte Hemd für sie gegeben, obwohl er selbst nicht viel hatte. Wie würdest du nach dieser Information emotional reagieren? Ich glaube, in dem Moment würdest du anfangen, innerlich zu kochen, wenn du nicht völlig gefühlskalt bist. Das ist jetzt kein Kavaliersdelikt mehr. Das ist einfach komplett daneben. Und jetzt spannen wir mal den Bogen zurück zu unserer Gottesbeziehung und unserer Sünde. Ja, Sünde ist nicht einfach etwas Falsches, was du tust. Sünde richtet sich immer gegen Gott. Sünde richtet sich gegen den Gott, der dich geschaffen hat, der dich jeden Tag beschenkt, der dich erlöst hat, der dich in seine Familie aufgenommen hat, der dich sein Kind nennt. Sünde richtet sich gegen den Gott, mit dem du in einer Beziehung lebst. Und diese Beziehung wird hier mehr als deutlich. In seinem Gebet bezeichnet Esra Gott dreimal als mein Gott und viermal als unseren Gott. Zum Beispiel Vers 6. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Wie bei diesen jungen Männern, deren Tat sich gegen ihren Adoptivvater gerichtet hat, so richtet sich deine Sünde persönlich gegen deinen Adoptivvater im Himmel, gegen Gott. Es ist nicht ein Vergehen gegen irgendein abstraktes Prinzip, was eh keinen juckt. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich bin manchmal im Auto unterwegs und suche einen Parkplatz und finde einfach keinen. Und dann gibt es so eine Stelle, wo ich parken könnte und dann steht da ein Parkverbotsschild. Und ich frage mich, warum? Warum ist es hier verboten zu parken? Wem schade ich, wenn ich hier parke? Würde ich hier trotzdem parken, dann würde ich mir vielleicht einen Strafzettel einhandeln, aber sehr wahrscheinlich niemandem schaden. Sünde ist nicht so. Sünde ist anders. Sünde greift Gott persönlich an. Sünde zerstört nicht irgendwelche Fenster, die keinem gehören. Sünde zerstört die Fenster deines Vaters im Himmel. Und wenn Sünde dich kalt lässt, dann zeigt es eine von zwei Dingen. Entweder du hast nicht verstanden, wie schlimm deine Sünde ist. Oder du hast nicht verstanden, was für ein wunderbares Geschenk diese Beziehung ist, die du mit deiner Sünde angreifst. Es gibt dann Christen, die sagen, ein Sündenbekenntnis ist nur dann echt, wenn du dabei wirklich Tränen vergießt. Oder nur wenn du wirklich fertig bist, dann kannst du dir sicher sein, dass du wirklich deine Sünden bekannt hast. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das stimmt. Die Bibel fordert das an keiner Stelle. Denn zum einen sind wir als Menschen alle unterschiedlich. Manche sind sehr emotional, sie ärgern sich oder freuen sich sehr ausdrucksstark. Andere sind eher so ganz ausgeglichen. Und bei so unterschiedlichen Persönlichkeiten irgendwelche sichtbaren Emotionen zu fordern, das kann sehr verurteilend sein. Oder das kann Christen auch in tiefe Zweifel stürzen. Aber auf der anderen Seite macht die Bibel hier und an vielen anderen Stellen deutlich, dass dein Sündenbekenntnis wirklich etwas mit deinem Inneren zu tun hat. Denn wir haben gesehen, Sünde ist nicht einfach nur ein Vergehen gegen irgendeine Vorschrift. Sünde ist eine Beziehungstat. Sünde richtet sich immer gegen deinen Gott. Und vielleicht sagst du, ja, das weiß ich, aber irgendwie lässt mich meine Sünde so kalt. Ich will das nicht, aber irgendwie ist es so. Ich verstehe das ja, wie das so ist, aber was soll ich denn machen? Und dann ist die Antwort auf dieses Problem, auf diese Herausforderung, erinnere dich selbst daran, was Jesus für dich getan hat. Was er dir alles geschenkt hat. Wie viel Geduld er mit dir hat. Nimm dir bewusst Zeit dafür. Und ich bin davon überzeugt, aus der Dankbarkeit, die daraus entsteht, entsteht dann auch eine echte Betroffenheit über deine Sünde. Ich bin davon überzeugt, dass der Grund ist, warum Esra hier so oft daran erinnert, was Gott alles Gutes getan hat. Damit wir uns selbst daran erinnern. Vers 8, du hast uns entkommen lassen, du hast unsere Augen erleuchtet, du hast uns aufleben lassen. Vers 9, du hast uns nicht verlassen, du hast die Herzen von Königen für uns bewegt, du hast uns den Tempel wieder aufbauen lassen, du hast uns wie eine Mauer vor Angriffen beschützt. Vers 13, du hast uns verschont, obwohl wir das Gericht verdient haben. Vers 15, wir sind übrig geblieben und deswegen immer noch da. Ja, Esra baut in dieses Sündenbekenntnis wieder und wieder die ganzen Geschenke ein, die Gott ihnen gemacht hat. Er malt uns quasi so einen riesigen Weihnachtsbaum vor Augen mit ganz, ganz vielen Geschenken, die unter diesem Weihnachtsbaum liegen. Warum? Weil die Erinnerung an diese Geschenke dir dabei hilft, über deine eigene Sünde wirklich betroffen zu sein. Dann stellt euch die Szene in dem Amtsgericht nochmal vor. Der Richter zählt den beiden jungen Männern auf, was ihr Adoptivvater für sie gemacht hat. Punkt für Punkt für Punkt für Punkt. Und hier hat er, da hat er das für euch finanziert und da ist er mit euch hingefahren. Und mit jedem Punkt, den er aufzählt, wird diese Steinewerfaktion schlimmer, oder? Tauche ein in die Geschenke Gottes, die er dir gemacht hat. Und ich bin davon überzeugt, dass du erleben wirst, wie du echte Betroffenheit über deine Sünde erlebst. Ein echtes Sündenbekenntnis. Es bekennt echte Sünde und es zeigt echte Betroffenheit. Und das Beste ist, wenn du deine Sünde bekennst, dann spricht Gott dir zu, dass deine Sünde vergeben ist. Genau das kommt ja in diesem Vers zum Ausdruck aus 1. Johannes 1. Und trotzdem gibt es dabei einen Denkfehler. Du könntest nämlich auf die Idee kommen, das Ganze funktioniert so ein bisschen wie so eine Waage. Auf der einen Seite ist meine Sünde und auf der anderen Seite ist mein Sündenbekenntnis. Und weil mein Sündenbekenntnis eben so schön echt ist, also so richtig schön schwer, deswegen geht die Waage auf der einen Seite runter und die Sünde ist sozusagen aufgewogen. Ich muss dich enttäuschen. Dieser Gedanke ist Unsinn. Denn das beste Sündenbekenntnis der Welt kann niemals Sünde wieder ausgleichen oder gar wieder gut machen oder Sünde auslöschen. Damit Sünde wirklich weggenommen wird, braucht es mehr als ein gutes Sündenbekenntnis, viel mehr. Es braucht echte Bezahlung. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Ein echtes Sündenbekenntnis benötigt echte Bezahlung. Ja, dieses Gebet hier von Esra, das endet ziemlich offen, Vers 15. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Fertig. Kein Amen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Esra bittet hier in diesem Gebet an keiner Stelle um Vergebung. Er bekennt die Sünde und er bleibt dabei stehen. Er spricht von der Gnade Gottes in der Vergangenheit und davon, wie sehr das Volk diese Gnade mit Füßen getreten hat und tritt, aber er spricht nie von Vergebung. Warum nicht? Ich weiß nicht, was der Grund ist. Ich kann nicht in Esras Kopf schauen, aber ich kann mir vorstellen, dass der Grund ist, Esra weiß, dass das beste Sündenbekenntnis und die größte Betroffenheit die Sünde nicht wieder gut machen kann. Nehmen wir nochmal die beiden jungen Männer als Beispiel. Stell dir vor, der Richter zählt ihnen auf, was der Adoptivvater alles für sie getan hat. Und irgendwann fangen sie an zu weinen. Sie geben zu, dass es falsch war, sagen, wie leid es ihnen tut. Aber das Problem bleibt ja. Nur von diesen Tränen wird keines der Fenster wieder ganz. Und genauso ist es im Großen bei Gott. Ja, mit deinem Sündenbekenntnis stellst du dich gegen dich selbst. Du stimmst dem Urteil Gottes über dein Leben zu. Esra ist hier knallhart. Er spricht hier immer wieder von unserer großen Schuld und unseren bösen Taten, unseren Missetaten. Und die letzten Worte des Gebetes lauten, und darum können wir nicht vor dir bestehen. Das ist eine ehrliche und schonungslose Analyse. Irgendwo auch eine hoffnungslose Analyse. Das beste Sündenbekenntnis macht deinen Schuldenberg vor Gott kein Stück kleiner, kein Millimeter kleiner. Kein Sündenbekenntnis kann so viel wiegen, dass es diese Waage auch nur annähernd ausgleichen könnte. Damit dieser Schuldenberg kleiner wird, braucht es jemanden, der diesen Schuldenberg für dich bezahlt. Und es gibt nur eine Person, die das kann. Es gibt nur eine Person, die das auch wirklich gemacht hat. Und Esra kannte damals diese Person nur sehr vorläufig. Vielleicht ist das der Grund, warum sein Sündenbekenntnis hier so ein offenes Ende hat. Du und ich, wir brauchen unsere Sündenbekenntnisse nicht so offen zu beenden. Denn wir kennen den, der unseren Schuldenberg bezahlt hat. Sein Name ist Jesus und der Ort, wo er bezahlt hat, ist das Kreuz. Hier und nur hier wurde die Waage ausgeglichen. Mehr als ausgeglichen. Dein Sündenbekenntnis ist der Zugang zum Kreuz. Ja, genauso wie ein Strohhalm niemals deinen Durst löschen kann, kann ein Sündenbekenntnis niemals für deine Sünden bezahlen. Aber genauso wie ein Strohhalm dir Zugang zu der Substanz verschafft, die deinen Durst löscht, genauso ist dein Sündenbekenntnis der Zugang zum Kreuz. Denn echte Bezahlung ist am Kreuz zu finden und nur dort. Jesus vergibt jedem, der mit seiner Sünde zu ihm kommt, gerne. Ich finde dieses Bild so eindrücklich in Vers 4. Esra sitzt da völlig schockiert und plötzlich kommen Leute dazu und setzen sich zu ihm. Sie werden beschrieben hier als die Menschen, die Gott fürchten. Und ich glaube, durch diese Menschen, die hier namenlos bleiben, ruft Gott dir heute Morgen zu: Setze dich im übertragenen Sinn zu Esra. Egal, ob du es schon hunderte Male getan hast oder vielleicht auch noch nie. Und du wirst aus dem Mund von Jesus hören: Wenn du deine Sünde bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er dir deine Sünde vergibt und dich von aller deiner Ungerechtigkeit reinigt. Ja, das offene Ende hier ist ganz sicher ein Schrei nach Jesus. Erstes Kreuz beendet dieses Gebet und setzt, wenn man so will, ein Amen dahinter. Aber vielleicht hat dieses offene Ende ja noch eine zweite Lektion für dich und für mich. Denn vielleicht sind wir manchmal in unserem Leben auch zu schnell bei Jesus. Jesus so einfach als Schwamm drüber. Sünde ist ja eigentlich kein Problem, denn Jesus. Und ich glaube, dass dieses offene Ende dich auch ermahnt, einmal anzuhalten und wirklich einmal über die Dunkelheit deiner Sünde nachzudenken. Ich war vor ungefähr 15 Jahren mal in der Sahara in Nordafrika und da habe ich den schönsten Sternenhimmel meines Lebens gesehen. Der Himmel war pechschwarz. Und die Sterne vor diesem Hintergrund unfassbar hell. Und ich habe sogar unfassbar viele Sterne gesehen. Warum war das so unfassbar schön? Weil kein menschliches Licht in der Nähe den Nachthimmel weniger schwarz gemacht hat. Erst vor der absoluten Schwärze des Nachthimmels haben die Sterne richtig gestrahlt. Und das Ende dieses Gebets erinnert dich hier daran, dir wirklich über die Schwärze deiner Sünde bewusst zu werden, damit vor diesem pechschwarzen Hintergrund die Helligkeit des Evangeliums erst so richtig strahlt. Die greifbare Verzweiflung am Ende dieses Gebets, durch dieses offene Ende, die macht die Schönheit des Evangeliums erst so richtig deutlich. Denn mit Gott durch Jesus Christus befreundet zu sein, das ist das größte Geschenk überhaupt. Aber es ist niemals selbstverständlich. Amen.